Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Unsere Erde, der kleine blaue Planet in den Weiten des Universums, leidet an einem Bacillus. Er raubt ihr den Atem. Der Bacillus ist erbarmungslos, aggressiv und hochintelligent. Sein Name ist Mensch.
Ein etwas verkürzter Ausschnitt aus dem Manifest von No Alternative, einer fiktiven Klimaschutzbewegung. Sie hat dem neuen Jugendroman von Dirk Reinhardt den Titel gegeben. Über Klimawandel, Verantwortung und zivilen Ungehorsam gleich ein Gespräch mit dem Autor. Die Illustratorin Franziska Höllbacher hat auch einen Jugendroman vorgelegt, ihren ersten. Peggys Periodenprojekt heißt er. Und zuerst geht es um den neuen Kinderroman der Astrid Lindgren Norwegens. Dina Netz begrüßt sie zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Astrid Lindgren Norwegens, so wird Maria Paar immer wieder genannt. Ihr erstes Kinderbuch Waffelherzen an der Angel brachte ihr eine lange Liste an Literaturpreisen ein. Der zweite Roman, Sommersprossen auf den Knien, stand zum Beispiel auf unserer Deutschlandfunk-Bestenliste Die besten sieben. Maria Paar, Jahrgang 1981, ist mit drei Geschwistern in einem kleinen Dorf an der norwegischen Küste aufgewachsen. Und von den Abenteuern der Kindheit in der norwegischen Landschaft erzählen auch ihre Bücher. Bullabü-Assoziationen liegen tatsächlich nahe. Himbeereis am Fluss heißt der neue Kinderroman von Maria Paar. Ursula Nowak stellt zuerst die Ich-Erzählerin vor.
Ida träumt von mehr Unabhängigkeit. Sie wünscht sich ein eigenes Zimmer, nach ihrem Geschmack eingerichtet, um dort mit ihren Freundinnen und Freunden allein zu spielen. Sie ist 8 Jahre alt und wächst gemeinsam mit dem jüngeren Bruder Oskar bei ihren Eltern in einem kleinen Dorf an der Küste Norwegens auf. Die Geschwister teilen sich ein Kinderzimmer. Ida entscheidet, wann abends das Licht gelöscht wird oder wer im Stockbett oben schlafen darf. Sie nutzt die Überlegenheit der Älteren. Der 5-jährige Bruder freut sich, wenn er mit seiner großen Schwester abends vor dem Einschlafen reden kann. In diesen Gesprächen wird der Altersunterschied besonders deutlich. Während der kleine Bruder von Vampiren und Monstern fabuliert, versucht die ältere Schwester, ihre Angst vor der Dunkelheit mit echten Einbrechern zu erklären. Manchmal sind beide ängstlich, legen sich gemeinsam in ein Bett und können nur einschlafen, wenn sich ihre Mutter zu ihnen legt. Sie reden dann über ihre Ängste und Ida erfährt, dass auch Erwachsene Angst haben.
»Wie blöd ist das denn eingerichtet?«, sagte ich nach einer Weile. »Was meinst du?«, fragte Mama schläfrig. »Na, wenn wir vor einer Sache keine Angst mehr haben, dass unser Gehirn etwas Neues findet, vor dem wir Angst haben können, das noch gefährlicher ist. Und so wird es immer schlimmer, je größer wir werden.« »Mhm«, machte Mama. Sie lag mit geschlossenen Augen da. »Schlief sie? Mitten in diesem wichtigen Gespräch?« Ich wollte schon empört in mein Bett hochklettern, als ich sie sagen hörte, »Wenn wir größer werden, haben wir oft jemanden, um den wir uns kümmern müssen. Dann geht es besser.« »Wirklich?« »Ja«, bestätigte Mama. »Wenn jemand einen hat, um den er sich kümmern muss, der kleiner und ängstlicher ist, dann ist irgendwie nicht mehr so viel Platz da, um selbst Angst zu haben.«
Die Eltern kümmern sich liebevoll um Ida und Oskar. Sie geben ihnen viel Freiraum und erziehen sie zur Selbstständigkeit. Die Kinder laufen allein vom Fluss hinter ihrem Haus bis zum nahegelegenen Meer, trotzen Regen und Nässe, spielen Flusssafari mit Proviant im Rucksack und essen am Ufer ihr titelgebendes Himbeereis am Fluss. Im Jahreskreislauf von Frühling bis Winter schreibt Maria Paar über eine Kindheit in der idyllischen Landschaft Norwegens. Jedes Kapitel ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, überschrieben mit Topografien aus der Kindheit, wie der Kleiderschrank, die Holzhütte oder das Onkelhaus. Die Geschichte ist aus der Ich-Perspektive der 8-jährigen Ida erzählt. Das Mädchen beobachtet seine Umgebung aufmerksam und spürt schnell, wenn etwas nicht stimmt. Ida bekommt ein kaltes Gefühl im Bauch, wenn die Eltern sich streiten, und macht sich Sorgen. Maria Paar schildert mit Wärme und Humor den Alltag einer Familie. Sie schreibt über Veränderungen in der Kindheit und das Staunen, wenn etwas nicht mehr so ist, wie es einmal war, zum Beispiel über eine Hütte im Wald, die Ida plötzlich klein vorkommt. Einfühlsam und liebevoll schildert Maria Paar die Gefühle des Mädchens und stellt ihm den fröhlichen jüngeren Bruder zur Seite. Manchmal ist Oskar das größte Glück für Ida, manchmal eine Last.
»Ich bin es so leid, immer auf dich und deinen Schulranzen aufpassen zu müssen«, fauchte ich. »Du kriegst doch gar nichts auf die Reihe.« »Ich kriege eine ganze Menge hin«, widersprach Oskar trotzig. Er trat wie ein Verrückter auf seine kleinen Fahrradpedale, um mit mir Schritt zu halten. Aber keine Schulsachen, sagte ich. Du schaffst es ja nicht einmal, die Buchstaben zu lernen. Ich bereute augenblicklich, was ich gesagt hatte. Doch ich war so wütend, dass es im Bauch kochte.
Oskar will überall dabei sein und spielt sich gerne in den Mittelpunkt. Ida schämt sich manchmal für ihren kleinen Bruder. Doch als sie eines Tages auf dem Pausenhof weint, weil sie an den kürzlich verstorbenen Onkel denkt, wendet sich das Geschwisterverhältnis. Oskar stellt sich schützend vor seine Schwester, damit die anderen sie nicht sehen und Idas Traurigkeit eine Angelegenheit zwischen den Geschwistern bleibt. Maria Paar gelingen in Himbeereis am Fluss immer wieder solche Wendungen in der Geschwisterbeziehung. Sie zeigt die Schwächen und Stärken der beiden und bleibt nah an ihren Figuren. Sie schildert den Familienalltag aus Kinderperspektive und schreibt mit viel Einfühlungsvermögen über die Gefühle der Kinder. Als Idas Traum wahr wird und sie endlich ihr eigenes Zimmer bekommt, ist sie stolz und fühlt sich groß. Doch zugleich vermisst sie ihren kleinen Bruder und das vertraute Stockbett so sehr, dass sie schon am ersten Abend an der Tür ihres alten Kinderzimmers anklopft und überrascht wird.
Ich mag Oskar gern, aber ich habe ihn noch nie so gern gehabt wie an diesem Samstagabend. Ida, willst du wieder hier schlafen? Er war bereits auf der Leiter nach unten. Ja, sagte ich, aber ich musste mich räuspern. Ich glaube, ich höre dein Schnarchen weniger, wenn ich unten im Bett schlafe. Dann schnarchst du ja sozusagen gegen die Zimmerdecke statt zu mir hoch. Oskar bekam den Mund nicht wieder zu. Es sah so aus, als hätte er Probleme, das zu verstehen, was ich gerade gesagt hatte. Meinst du das wirklich? Fragte er schließlich. Darf ich hier oben schlafen? Und du unten? Im Ernst? Ich nickte. Das obere Bett ist das Beste. Aber, ja, es kann auch gut sein, mal ein paar Veränderungen vorzunehmen. So Stück für Stück.
Maria Paar erzählt erfrischend ehrlich von den Veränderungen in der Kindheit, die mal großartig und manchmal kaum zu ertragen sind. Die Illustrationen der Norwegerin Asshild Irgens nehmen in jedem Kapitel einen großen Anteil ein und ergänzen die Geschichte perfekt. Schwarze Tuschezeichnungen mit ausdrucksstarken Gesichtern sind farbenfroh koloriert und zeigen mit viel Humor die Emotionen. Himbeereis am Fluss ist eine anrührende Geschichte über eine innige Geschwisterbeziehung und die Überraschungen des Großwerdens.
Das sagt Ursula Nowak über Himbeereis am Fluss von Maria Paar. Oshild Irgens hat das Buch illustriert. Christel Hildebrand hat es aus dem Norwegischen übersetzt. Dressler Verlag ab 7 Jahren. Ich beginne selten eine Buchvorstellung mit dem Cover, aber das des neuen Jugendromans von Dirk Reinhardt ist so großartig, dass ich nicht drumherum komme. Da ist eine gelbe, strahlende Sonne abgebildet mit einem Gesicht. Und diese Sonne schwitzt, ein Schweißtropfen läuft runter, ihr hängt die grüne Zunge raus. Diese unter der Hitze ächzende Sonne steht neben einem übergroßen gelben N. Zusammen bilden sie das No der Bewegung, die im Zentrum des Romans steht. No Alternative. Das ist eine fiktive Klimaschutzbewegung, die ein bisschen an die letzte Generation erinnert. Und No Alternative heißt auch der Jugendroman von Dirk Reinhardt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Reinhardt, wer sind No Alternative genau?
Also im Mittelpunkt steht eine 17-jährige junge Frau namens Emma. Und die stößt zu dieser Untergrundorganisation No Alternative. Und das ist eine sehr konsequente, manche würden sagen radikale Organisation, die gegen die Klimakatastrophe und gegen die Umweltzerstörung kämpft und einfach versucht, mit sehr ungewöhnlichen Aktionen die Öffentlichkeit auf dieses Thema noch stärker aufmerksam zu machen.
No Alternative, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, keine Gewalt gegen Menschen anzuwenden, aber gegen Dinge schon. Also welcher Art sind die Aktionen, die die durchführen?
Die erste große Aktion, an der die Emma selbst teilnimmt, die richtet sich gegen so ein Lager. Der Roman spielt in Frankfurt und am Frankfurter Osthafen werden SUVs verladen in Richtung Küste und in einer bestimmten Nacht stehen etwa 1000 dieser Wagen auf einem geschützten, bewachten Parkplatz. Und die erste Aktion ist, dass sie diese 1000 Wagen in die Luft jagen. Und das erregt sehr viel Aufsehen. Dann wird auch genau beschrieben, wie die Medien darauf reagieren, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert und natürlich auch die Sicherheitsbehörden. Und dann wenden sie sich dem Frankfurter Flughafen zu. Das bekam dann natürlich vor einigen Wochen eine unerwartete Aktualität.
Als die AktivistInnen von der letzten Generation auch deutsche Flughäfen, auch den Frankfurter, blockiert haben. Ja, das hatte was Prophetisches geradezu in ihrem Buch.
Ja, das war natürlich ein Zufall. Also dem Flughafen wenden die sich dann auch zu. Und es geht vor allem darum, viel öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und darüber eben in gesellschaftliche Diskussionen zu kommen. Und da ist bei Ihnen natürlich auch immer intern die Diskussion, selbst wenn wir für ein zweifellos gutes Ziel eintreten, welche Mittel dürfen wir noch anwenden? Gewalt gegen Menschen lehnen Sie ab, Sachbeschädigung allerdings nicht. Also Sie sagen, wenn es um den Schutz des Lebens auf diesem Planeten geht, halten wir Sachbeschädigung für ethisch legitim.
Sie haben sich ja in Ihren Jugendromanen immer wieder mit aktuellen politischen Fragen, die auch Jugendliche beschäftigen, auseinandergesetzt, Herr Reinhardt. Kamen Sie jetzt am Thema Klimaschutz einfach nicht mehr vorbei?
Ein bisschen schon. Also, ich meine, das war schon immer ein Thema, was mich emotional gepackt hat. Das war, glaube ich, 2021. Zunächst mal war das Corona-Zeit, da war der große Lockdown. Ich hatte also eine Menge Zeit und habe mich dann also diesem Thema Klimakatastrophe zugewendet. Und dann kam just im Sommer der Hungerstreik der KlimaaktivistInnen in Berlin im Regierungsviertel, aus dem dann sozusagen die letzte Generation entstanden ist. Und da bin ich selbst nach Berlin gefahren, bin dann auch mit vielen so aus der Szene in Kontakt gekommen, habe viel mit denen gesprochen. Und dann kamen diese ganzen Diskussionen, kriminelle Vereinigung, Klimaraff wurden sie sogar genannt. Und das war so ein bisschen das Umfeld, in dem die ganzen Ideen für den Roman entstanden sind.
Lernen wir mal Ihre Protagonistin Emma ein bisschen besser kennen. Sie haben schon gesagt, junge Klimaaktivistin. Sie wird dann schnell bekannt für ihre waghalsigen Aktionen und weil sie zugleich eloquent ist. Sie hat auch einen aufsehenerregenden Auftritt in einer Talkshow. Was sind denn Emmas Motive, sich den Klimaaktivistinnen anzuschließen?
Also als sie sich ihnen anschließt, da ist sie in so einer Art Lebenskrise, weil sie, bevor sie bei dieser Organisation war, auch schon im Umweltschutzbereich tätig war als Aktivistin. Und bei einer Aktion hat sie ihren Freund verloren, den Patrick. Der ist dabei ums Leben gekommen unter so etwas ungeklärten Umständen. Und das stößt sie in so eine Lebenskrise. Und in dieser Situation wird sie dann von einer jungen Frau namens Valerie, ein paar Jahre älter als sie, die gehört zur No Alternative, angesprochen. Emma ist zunächst total unschlüssig, weil sie natürlich weiß, hey, wenn ich mich einer solchen Organisation anschließe, in den Untergrund gehe, dann wird sich mein Leben komplett ändern. Vielleicht zerstöre ich mein Leben sogar. Entschließt sich dann aber doch dazu, der Organisation beizutreten. Das ist dann so ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie zieht dann auch in so eine Art konspirative Wohnung, wo eine sogenannte Zelle dieser Organisation lebt. Das sind die Valerie und sie und zwei junge männliche Aktivisten. Und wie die das machen, also ihr Leben im Untergrund organisieren, das ist auch ein wichtiges Thema im Roman.
Sie haben eine zweite Figur eingeführt in dem Buch und die Kapitel, die diese Person erzählt und die über Emmas Erzählgegenwart berichten, die wechseln sich so ab. Der zweite ist Finn, ein früherer Mitschüler von Emma. Der sammelt erste Erfahrungen im Journalismus und beschließt dann, eine Reportage über Emma zu schreiben. Im Grunde ist er der, der uns Lesenden die Vorgeschichte von Emma zuträgt und ihr Umfeld, bevor sie in den Untergrund ging. Wozu brauchten Sie ihn im Roman?
Der Finn ist jemand, der macht ein Praktikum bei einem Nachrichtenmagazin und der bewährt sich da eigentlich so ganz gut. Und dann bekommt er das Angebot zum Abschluss, als Belohnung sozusagen, eine eigene Reportage zu schreiben. Und der wählt sich dann eben sie und No Alternative als Thema für seine Reportage aus und recherchiert ihr sozusagen hinterher. Also er trifft Familienmitglieder von ihr, generell Menschen, die in ihrem Leben von Bedeutung waren. Und dadurch bekommt man so einen multiperspektivischen Zugang zu der Emma. Und aus dem zusammen, da setzt sich dann so ein Gesamtbild von Emma her. Und dieses Multiperspektivische, das ist so eine Art und Weise, wie ich generell sehr gerne schreibe.
Wenn wir jetzt schon bei der Konstruktion des Romans sind, Sie schalten zwischen die erzählenden Passagen immer wieder auch das Manifest von No Alternative ein in einzelnen Kapiteln. Ist das sozusagen die Argumentationsgrundlage für die Geschichte?
Mir war es schon auch wichtig zu zeigen, wie würde so eine Organisation wie No Alternative, die ja doch auf eine sehr umstrittene, sehr provokante Art und Weise vorgeht, wie würden die ihr Vorgehen legitimieren? Und das hätte man jetzt natürlich auch in die Handlung verlegen können. Das wäre dann aber doch schnell so ein bisschen gekünstelt erschienen. Ich wollte das sehr systematisch machen. Und deswegen habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, also so eine Art fiktives Manifest zu entwerfen, was zu einer solchen Organisation passen würde, indem sie sich selbst ethisch legitimieren und auch ihre Vorgehensweisen ethisch legitimieren. Und das habe ich dann in 5 kleinen Abschnitten, das sind alles immer nur so 2-3 Seiten, in den Roman eingeschoben, um da sozusagen noch so eine zusätzliche theoretische Ebene zu haben.
Jetzt bezieht Ihr Roman nicht explizit Stellung, aber indem Sie ausschließlich die Geschichte der KlimaaktivistInnen erzählen, positioniert sich das Buch natürlich schon. Hegen Sie eher Sympathien für die Klimaschützer in Ihrem Buch?
Also ich persönlich hege die schon, würde jetzt aber nicht sagen, dass der Roman das sehr deutlich transportiert. Ein Roman ist immer ein Angebot, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Und so ist das in diesem Buch auch. Ich stelle dar, ich bewerte aber nicht. Das möchte ich den Lesern und Leserinnen dann schon selbst überlassen. Ich habe natürlich meine Meinung. Ich finde auch, dass das, was die letzte Generation tut, zum Beispiel, dass das richtig ist. Aber die Meinung, die zwänge ich jetzt zunächst mal niemandem auf. Allerdings, wie Sie schon sagten, also die Sympathien, die ich habe, die werden dann wahrscheinlich unterschwellig schon deutlich.
Ist ja kein Roman aus der Sicht der Automobilkonzerne zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Auch in Perfect Storm, Ihrem Jugendroman, da ging es um zivilen Ungehorsam, um Jugendliche, die Unrecht begehen, in diesem Fall Cyberkriminalität, um Menschenrechtsverletzungen von Konzernen zu bekämpfen. Interessieren Sie denn grundsätzlich solche moralischen Konflikte?
Ja, die interessieren mich immer sehr. Die spielen eigentlich auch in fast allen Romanen bei mir eine große Rolle, auch in einem Roman, der heißt Edelweiß-Piraten. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen in Köln im Zweiten Weltkrieg, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten sind. Auch da spielen solche ethischen Fragen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Also die Frage, also auch wenn man gegen eine Diktatur kämpft, was darf man eigentlich? Also darf man zum Beispiel Waffen einsetzen oder so? Diese ethischen Fragen, die interessieren mich immer sehr, vor allem so im Zusammenhang damit, wenn junge Leute versuchen, ihr Leben und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und auch etwas gegen die Verhältnisse zu tun, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Das ist so ein Thema, was mich ganz besonders interessiert. Und dann muss man nach diesen ethischen Fragestellungen nicht lange suchen. Die drängen sich dann sozusagen von selbst auf.
Noch eine Frage zur Gestaltung, Herr Reinhardt. Ich habe die ja am Anfang schon so gelobt. Hat Sie eigentlich die Aufmachung Ihres Buches auch so begeistert wie mich? Da ist ja nicht nur das Titelbild, es hat auch einen Farbschnitt. Also das Buch ist ein echter Hingucker, finde ich.
Ja, total. Das Cover ist wunderbar gelungen. Es ist eine ganz tolle Aufmachung und ich habe bisher auch dafür wirklich nur Lob gehört.
Dirk Reinhardt über seinen auch optisch hervorstechenden Jugendroman No Alternative. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab 14 Jahren. Weiter zu einem Jugendroman, der ein auf andere Weise brisantes Thema behandelt. Menstruation ist nach wie vor ein Tabu. Das sah man kürzlich zum Beispiel daran, wie viel Aufsehen es erregte, dass olympische Sportlerinnen öffentlich über ihren Zyklus und seine Folgen sprachen. In der Kinder- und Jugendliteratur sind mittlerweile einige Sachbücher über Menstruation erschienen. Erzählende Bücher sind aber nach wie vor rar. Die Österreicherin Franziska Höllbacher schließt diese Lücke nun zumindest ein bisschen mit ihrem ersten Roman für Preteens ab 11 Jahren. Höllbacher hat bisher Kinderbücher illustriert und ist außerdem für ihre witzigen Katzenzeichnungen und Katzencomics bekannt, die sie in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Jetzt also der erste Jugendroman, Peggys Periodenprojekt. Svenja Kretschmer stellt ihn vor.
Franziska Höllbacher beginnt ihren Debütroman situativ.
Peggy hat auf den Stuhl gekackt.
Peggy? Warte mal. Ich bin Peggy. Die Einzige. Es gibt in dieser Klasse keine andere Peggy, zu der dieser zugegebenermaßen recht unschöne Satz gepasst hätte. Höre ich wieder. Diesmal von mehreren Seiten. Langsam kriecht die Bedeutung des Satzes in die Neuronen meines Gehirns, wo sie nach und nach verarbeitet wird. Ich habe bitte was?
Die 13-jährige Ich-Erzählerin Peggy hat ausgerechnet im Unterricht ihre erste Periode bekommen. Und alle haben es mitbekommen. Auf dem Schulklo gibt es keine Binden. Notdürftig versucht sie, sich mit Toilettenpapier zu helfen. Peggys beste Freundin Leni ist die einzige, die sie nicht verspottet. Auch für Leni ist Menstruation ein schwieriges Thema, aber auf ganz andere Art. Leni ist transgeschlechtlich und kann nicht menstruieren. Sie fühlt sich deshalb weniger weiblich.
Ich weiß, es klingt albern. Eigentlich sollte ich ja froh sein, dass ich die Regel nicht bekommen kann. Hört sich nach höllischen Schmerzen an. Aber ich wünschte mir so, dass ich sie doch kriegen könnte. Wir versinken wieder in Schweigen. Denn dafür gibt es keinen Trost. Ich nehme Lenis Hand und drücke sie ganz fest.
Zuerst spricht Peggy nur mit Leni über ihre Periode. Später erzählen die Mädchen auch der schrulligen Nachbarin Lisbeth von dem Vorfall im Unterricht.
Lisbeth wohnt unterhalb von Lenis Familie. Sie ist Künstlerin und macht die allercoolsten Sachen. Lisbeth ist zwar schon 100 oder so, aber super hip. Sie führt sogar ein kleines Notizbuch mit den neuesten Jugendwörtern. Es ist zugegebenermaßen etwas unangenehm, wenn sie die auch benutzt, aber Lisbeth ist trotzdem klasse.
Lisbeth stellt Skulpturen von Vulven her und ermuntert die Freundinnen, eine aktivistische Kunstausstellung zu organisieren. Rote Bilder gegen das Periodentabu. Die Planung und Durchführung dieser Ausstellung bilden den Handlungsrahmen der Geschichte. Alle, die mögen, dürfen Bilder einreichen, die dann in der Schulaula ausgestellt und verkauft werden. Vom Erlös werden Periodenprodukte für die Schule gekauft, die kostenlos genutzt werden können. Kunst findet nicht oft einen Platz in der Kinder- und Jugendliteratur. In Peggys Periodenprojekt bekommen Lesende eine Vorstellung davon, was Kunst bewegen kann und wie man eine Ausstellung umsetzt. Daneben behandelt das Buch viele weitere Themen. Da ist Lisbeths Kater Klausi. Peggy passt für 2 Wochen auf ihn auf und nimmt ihn überall hin mit. Er ist ein guter Aufhänger für viele witzige und für Franziska Höllbacher so typische Katzenillustrationen. Da ist der alleinerziehende Vater, mit dem Peggy schon lange nicht mehr über wirklich Wichtiges gesprochen hat, und da sind Gedanken an ihre Mutter, die die Familie nach Peggys 8. Geburtstag verließ. Erinnerungen, ausgelöst durch die Menstruation und das Malen für die Ausstellung. Denn seit dem Verschwinden ihrer Mutter hat Peggy diese Leidenschaft verdrängt.
Der Geruch von Streichhölzern katapultiert mich immer genau dahin. Genauso wie mich der Geruch von frisch gemähtem Gras direkt in den Sommer beamt. Und der Geruch von Filzstiften, von diesen ganz speziellen Filzstiften, mit diesem leicht alkoholischen Geruch, der versetzt mich jetzt gerade um Jahre zurück in die Zeit, als ich mit meiner Mom im Zoo saß, um Tiere zu zeichnen.
Franziska Höllbacher spricht viele Tabuthemen völlig selbstverständlich und unaufgeregt an. Neben Menstruation geht es auch um Lenis Transgeschlechtlichkeit und um Psychotherapie. Leni geht zur Psychologin, um ihre Pubertätsblocker zu bekommen. Und auch Peggy denkt darüber nach, sich wegen der großen Wut auf ihre Mutter einer Therapeutin anzuvertrauen. Generell ist Peggy eine nachdenkliche Erzählerin. Sie analysiert sowohl das Verhalten anderer als auch ihr eigenes.
Als verlassene Tochter stellt man sich viele Fragen. Die Gedanken sind bestimmt oft totaler Blödsinn, aber trotzdem. In manchen Momenten überlege ich mir sogar, ob meine Mom deshalb von zu Hause weg ist, weil sie unbedingt einen Hund haben wollte. Vielleicht. Ich meine, man kann es nicht ausschließen, oder? Okay, sie hatte mich, aber ein Kind ist kein Hund. Nicht mal ansatzweise.
Wie der Text sind auch die Illustrationen locker und unterhaltsam. Wenn Peggy davon spricht, dass die Schmetterlinge in ihrem Bauch abstürzen, sind 3 kreischende Schmetterlinge zu sehen, die im Sturzflug nach unten fallen. Vielen Dingen gibt Franziska Höllbacher ein Gesicht. Muffins, Wärmflaschen und Radieschen. Diese lebendigen Gegenstände, der Kater Klausi und die menschlichen Charaktere sind besonders ausdrucksstark und humorvoll gezeichnet. Auf jeder Seite sind einzelne Sätze in anderer Schriftart hervorgehoben. Unterschiedliche Textarten sorgen zusätzlich für Abwechslung. Farbig gestaltete Chatverläufe, der Social-Media-Kanal der Kunstausstellung, ein Zeitungsinterview. Die Kapitel sind dabei kurz und die Sprache leicht. All das macht die Geschichte auch für wenig lesende Jugendliche leicht zugänglich. Die Handlung wirkt manchmal etwas konstruiert. Die Organisation der Ausstellung etwa ist denkbar einfach. Viele Schülerinnen und Schüler, der Direktor und sogar die Bürgermeisterin sind ohne Umstände sofort begeistert. Schon der erste Beitrag im Internet dazu geht viral. Dennoch ist dieser Coming-of-Age-Roman mit Krimi-Elementen außergewöhnlich und spannend. In die zu gleichen Teilen tiefgründige und lustige Geschichte sind außerdem hilfreiche Infos über die Periode eingestreut. Lesende bekommen so Sachinformationen an die Hand, ohne dass der Text dabei an Leichtigkeit verliert.
Das Fazit von Svenja Kretschmer nach der Lektüre von Franziska Höllbachers erstem Jugendroman Peggys Periodenprojekt Paint It Red. Er ist im Südpol Verlag erschienen, der ihn ab 11 Jahren empfiehlt. Das war das letzte der heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Jetzt im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.